Das Final Six der DFL 2 2026 steht an. In Neu-Ulm streiten sich die 6 Regular Season Besten um 3 Aufsteigerplätze.
Hallo Leute und willkommen zur neuesten Folge und der versprochenen Preview zum Final Six. Ja, es ist, glaube ich, für uns insbesondere eine besondere Preview, ein besonderer Spieltag, weil wir haben jetzt über Final Eight gesprochen, wir haben über die WM gesprochen, Entschuldigung. Das ist jetzt ein Turnier, wo wir selber dabei sind, wo es auch für uns um was geht, wo wir viel näher dran sind und ich glaube, wir sind alle schon heiß aufs Wochenende und haben Bock, sind aber auch, glaube ich, ziemlich motiviert jetzt auf diese Preview, mal über alle zu sprechen. Vielleicht ein bisschen gefärbter als bei den anderen Previews, aber ich glaube, das könnt ihr uns verzeihen. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr auch Bock aufs Wochenende? Was erwartet uns da? Ich glaube, das wird ein cooles Ding.
Ja, komplett. Ja. Also als Neu-Ulm dann quasi feststand und das Final Six ja generell schon sehr, sehr früh feststand, war, glaube ich, für viele Teams, für mindestens diese 6 Teams, die da jetzt heute dabei sind, war das Ziel in der Saison, das jetzt geschafft zu haben, ist schon so ein kleiner Schritt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, Job's not done. Deswegen, das wird, glaube ich, eine super Sache. Und was man so aus Neu-Ulm hört, keine Ahnung, Schiedsrichter sind viele gute dabei, was ich so gesehen habe. Wir haben einen Stream vor Ort und diese Sachen. Deswegen, und wir haben halt die besten 6 Teams, oder zumindest der Tabelle nach besten 6 Teams der DFL 2, was wirklich ein sehr, sehr schönes Niveau sein wird vor Ort. Da sind wirklich Teams dabei, die alle sehr guten, viele sehr individuellen, sehr, sehr eigenen Flag Football spielen, aber definitiv berechtigt da stehen. Deswegen glaube ich, wird das ein richtig schöner Tag.
Ja, ich glaube auch, es ist wirklich nochmal mehr als die Liga generell das immer hergibt. Einfach tagesformabhängig. Wir werden gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen, was wir denken, wie stark die Teams sein werden, wer vielleicht dabei ist, wer vielleicht fehlt, was das auch für einen Unterschied machen kann in den Duellen dann. Aber generell, ja, wir haben hier wieder einen Spieltag in der zweiten Liga, wo jedes Team jedes schlagen kann und auch wieder im Kreis sich geschlagen wurde. Ich glaube, ähnlich wie beim Final Eight und beim Final Four werden wir das spannendste Final Six bisher, auch wenn es erst das zweite ist, erleben.
Genau, ihr habt schon ein bisschen was gesagt, so drumherum. Das Turnier ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr gut organisiert. Ich finde es mega, dass es einen Stream gibt. Das war ja letztes Jahr ein bisschen schade, weil ich glaube, dass viele, viele gute Spiele da zu sehen sind, sehr spannende Spiele. Dass er kommentiert sein soll, finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist einfach für die Atmosphäre, glaube ich, ganz cool. Und wie wir es ja auch bei unseren Rückmeldungen zum Podcast bekommen, ist da die DFL 2, glaube ich, teilweise auch wirklich, wirklich dabei, bringt Fans mit. Ich denke auch, dass da einige in den Stream reinschauen. Also das ist wirklich super. Und ja, mit den Drumherum-Fakten oder wie auch immer, würde ich sagen, schauen wir mal auf die 6 Teams. Ihr habt ja in der letzten Folge ja so eine kleine Zusammenfassung zur Saison schon gemacht. Das heißt, es wissen alle, wer da ist. Ihr habt ein bisschen über die Regular Season gesprochen. Ich denke, ein paar Überschneidungen wird es jetzt geben, werden wir sicherlich nochmal dabei haben. Aber kümmern wir uns doch mal um Gruppe 1. Wer ist in der Gruppe?
Genau, die Gruppen wurden ja nach Seeding ausgewogen, sie wurden nicht irgendwie gelost oder so, was ich, glaube ich, auch sehr fair finde, einfach um zu gewährleisten, dass falls der Regular Season 1. oder der Regular Season 2. quasi ihre Gruppenspiele alle gewinnen, dass sie dann quasi erst im Finale aufeinandertreffen und solche Sachen. Deswegen haben wir da den Seed 1, den Seed 4 und den Seed 5 und das ist Berlin, Heidelberg und Bedburg. Und das ist schon direkt eine Gruppe, die für viel Spannung sorgen lässt. Man könnte jetzt, glaube ich, hier ganz einfach reingehen und sagen, Berlin wird diese Gruppe haushoch gewinnen. Aber auch Berlin, und das ist jetzt vielleicht schon der erste Hot-Take hier von mir, ich sage, auch Berlin ist nicht unantastbar für Teams, für generell alle Teams, aber auch für die beiden, die da da sein werden. Für Heidelberg für mich noch mehr als für Bedburg.
Ist noch schlagbarer?
Ja.
Sagst du?
Also Heidelberg hat mehr Chancen, Berlin zu schlagen als Bedburg.
Okay, finde ich interessant, weil Bedburg in der Saison Berlin ja schon geschlagen hat. Also deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
Ja, genau. Gut, können wir auch ganz schnell drüber sprechen. Das war dieser Spieltag, wo Berlin einfach nicht ganz so gut besetzt war, wie sie es, glaube ich, den Rest der Saison waren. Sie haben an dem Spieltag gegen Darmstadt unentschieden gespielt und gegen Bad Bock verloren. Ich würde das nicht so hoch auf den Ding sehen. Bad Bock hat gerade in der Defense ein sehr, sehr starres System gezeigt. Die kommen da über Picks, darüber, dass die Zone viel lesen und sowas. Ich glaube, dass die Quarterback, dass die Erfahrung vom Quarterback von Berlin, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ihr dürft mir gerne da auf die Sprünge helfen.
Boah, Zach heißt er, glaube ich.
Zach heißt er. Dass der diese Zone da ganz gut auseinander kann. Trotzdem kann die Bad Bock Offense auch gut gegen die Berlin Defense scoren. Da bin ich mir recht sicher. Gerade weil sie durch ihr Wrestle Dazzle recht viel Fehler provozieren. Man nicht einfach nur Straight Man spielen kann, wie Berlin das in der Regular Season oft getan hat. Und dann vielleicht Fehler ausgenutzt werden können und dann mal sehen, was da passiert.
Ja, und du natürlich so durch so, ja, Razzle Dazzle, wie du es bezeichnest, auch Situationen herbeiführst, wo du das Risiko nach unten fährst, Bälle tief werfen zu müssen, weil du halt underneath viel Platz hast, weil wir alle wissen, dass Moritz Kulenovic, Moritz heißt der, gell?
Ja.
Aus der Nazio sicherlich ein Ballhawk da hinten ist, gegen den du die tiefen Bälle vielleicht nicht unbedingt werfen willst. Wenn du das reduzierst und anders übers Feld kommst, dann ja, hast du schon mal eine Gefahr ein bisschen reduziert. Deswegen, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da die Offense ganz gut marschieren kann. Wie schätzt ihr das ein? Berlin hat ja eine sehr high-powered Offense, auch wenn wir, glaube ich, aktuell davon ausgehen, dass Jermaine Nyago nicht spielen wird, der natürlich sehr fehlen wird. Mit seiner Schnelligkeit, seinen Fähigkeiten, kann die Heidelberger Defense, die ja durchaus statistisch und auch auf dem Platz eine sehr, sehr gute Defense gestellt hat dieses Jahr, da gegenhalten?
Also ich glaube, die Heidelberger Defense kann den Berlinern das Leben schon schwer machen. Ich glaube tatsächlich eher, aber da gehen wir später drüber ein, dass die Heidelberger Offense vielleicht Probleme kriegt, gegen die Berliner Defense zu scoren. Ich glaube, für mich wird es vor allem darauf hinauslaufen oder darauf ankommen, wie kann Berlin den Verlust von Jermaine ersetzen. Wir haben es ja schon mal besprochen, als wir in Berlin waren, gegen uns und gegen Regensburg hat Berlin fast eigentlich durchgängig mit 5 Leuten both ways gespielt und Jermaine war einer davon. Und ich bin mir nicht sicher, wie stark die Bank von Berlin oder sozusagen die Spieler dahinter einzuschätzen sind. Wenn die das gut kompensieren können, dann sehe ich da gar keine Probleme, dann wird Berlin das gewinnen. Wenn allerdings es schon einen Grund hatte, warum sie gegen uns in Regensburg nur mit diesen 5 Spielern durchgespielt haben, also wenn die anderen Spieler halt doch ein Level drunter sind, dann kann das wehtun und dann kann das vor allem auch der Heidelberger Offense gut tun, weil wenn du dann eine klare Schwachstelle in der Defense, der gegnerischen Defense hast und das identifizierst und ausnutzen kannst, dann bringt dir auch ein Moritz Kulenovic nichts, wenn du den binden kannst und trotzdem und immer ein Matchup hast, was deinen Receiver gewinnen. Ich glaube, das wird den Unterschied machen, wie gut kann Berlin das kompensieren. Das muss noch nicht mal, das muss nicht 1-1 sein, das geht gar nicht. Das muss auch nicht vom Scheme her sein, aber es geht einfach darum, können sie diese Schwachstelle, die sie dann vielleicht haben, kaschieren und oder können andere Teams und eben dann Heidelberg oder Bad Bock das ausnutzen.
Ja, da sprichst du aber tatsächlich was an, was ich auch noch gesagt hätte. Ja, wenn man sich die Regular Season angeschaut hat, ist Berlin wahrscheinlich in erster Aufstellung das ja, talentierteste, stärkste Team der Saison gewesen. Ja, Regensburg nah dran, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man das so sehen könnte. Aber ich hätte auch gesagt, die eine Schwachstelle, die eine Sache, die wir auch einfach nicht einschätzen können, wie du es eben angesprochen hast, ist, gerade so ein junges Team, was noch nicht so lange existiert. Das ist ein Programm, wir hatten auch darüber gesprochen, was ja gerade aufgezogen wird, was sehr, sehr davon profitiert, dass sie sehr gute Spieler reinbekommen haben. Aber du kannst eine Tiefe im Kader nicht aufbauen. Ich meine, das können wir bei uns ja sagen, wir sind ein riesengroßer Verein, wir haben unfassbar viele Spieler. Wenn da jemand ausfällt und wir ziehen jemanden vom dritten Team hoch, dann ist das jemand, der aber auch schon 4 Jahre spielt, der Erfahrung hat, der vielleicht die letzten Jahre nicht auf dem Niveau gespielt hat, aber trotzdem eine Lücke füllen kann. Das weiß ich jetzt nicht, ob Berlin das kann. Wir haben einen klaren Ausfall, der schon da ist. Ein Turnier kann lang sein. Das sehe ich eigentlich als die Hauptaufgabe von Berlin, das zu füllen. Wenn sie das schaffen, wie du sagst, dann sind sie Top-Favorit in dieser Gruppe und sicherlich eines der Teams, die hier um den Titel spielen. Wenn sie das nicht schaffen, sind es 2 Gegner, die eklig sein werden. Ja.
Genau, Jona Winkel hat es im Stream, im Kommentar von der DFL, vom Final Four bzw. Final Eight, hat das schon kurz erwähnt, dass Berlin ja jetzt aufsteigen würde dieses Jahr. Fand ich einen sehr, sehr bold Move. Lass uns ganz kurz über die Begegnungen auch vielleicht in der zeitlichen Abfolge ein bisschen schauen. Wir haben in der ersten Gruppe, deswegen habe ich auch damit so ein wenig angefangen, Berlin gegen Bedburg. Die eröffnen das Spiel um, oder eröffnen das Turnier um 10 Uhr. Das ist quasi das auf dem Papier nicht so spannendes Spiel, weil es Seed 1 gegen Seed 5 ist. Dann haben wir in der Gruppe das Spiel Bedburg gegen Heidelberg. Nee, dann haben wir andersrum, sorry.
Heidelberg
Wir haben
gegen
zuerst
Berlin.
Heidelberg gegen Berlin und dann Bedburg gegen Heidelberg. Was, glaube ich, vom Spannungsboden her wahrscheinlich die richtige Einteilung der Spiele ist. Weil, wenn man davon ausgeht, dass Berlin beide Spiele gewinnt, dann ist das Spiel quasi um 12:20 Uhr zwischen Bedburg und Heidelberg dann das Spiel um den
Den
zweiten Einzug
Halbfinaleinzug, ja.
ins Halbfinale. Und dann, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, je nachdem, wie es in der anderen Gruppe aussieht, ja vielleicht auch schon ein Spiel um Aufstieg oder nicht.
Das auf jeden Fall. Und man muss schauen, ich denke jetzt bei den Athleten, die Berliner haben, ist das nicht ganz so vielleicht ins Gewicht zu nehmen. Aber zwei Spiele hintereinander, wenn du gegen Bedburg einen wirklichen Fight hast, vielleicht die Offense von Bedburg gut marschiert und du wirklich tief gehen musst, dann, und wir gehen davon aus, das sind nur wenig Spieler. Wir gehen jetzt mal diesen Take weiter, nur um das mal zu konstruieren. Das kann natürlich ganz anders sein, aber ein bisschen was müssen wir ja reinbringen hier in unsere Analyse. Dann kann so ein Doppelspiel auch mal eklig werden. Also da musst du dich dann auch durchkämpfen ja, kann zum Gewicht fallen. Ansonsten bin ich aber bei dir, dass ja wahrscheinlich das Endspiel um Platz 2 hier sehr gut gewählt ist am Ende und spannend werden kann.
Ich glaube, das Szenario ist gar nicht unwahrscheinlich, dass Berliner mit wenig Spielenden stehen wird, denn man muss bedenken, die existieren nur erst seit 2 Jahren oder so. Das heißt, man muss in den letzten 2 Jahren auch 2 Spiele für diesen Verein gespielt haben, um Final Six eligible zu sein. Das heißt, es können auch nicht auf einmal irgendwelche Tackle-Spielenden mal kurz für den Spieltag dahin kommen, für Fleiß laufen und dann sich wieder auf die Bank hocken und hoffen, dass sie kein Flag Guarding begehen. Das geht einfach nicht. Deswegen glaube ich schon, dass sie da vielleicht gerade was die Kadertiefe ein wenig limitiert sein müssen. Dann lasst uns wirklich in die Bold Predictions reingehen oder in die Predictions. Ich hatte jetzt so ein bisschen rausgehört, dass ihr in den ersten beiden Spielen auf Berlin setzt. Wenn das nicht so ist, korrigiert mich bitte und dann bitte eure Predictions. Was sagt ihr zwischen Bedburg und Heidelberg? Und auch
Also
vielleicht, wie
absolut
verläuft das
richtig.
Spiel so ein wenig?
Absolut richtig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles andere ist sehr konstruiert. Berlin wird da mit einer starken Truppe stehen. Der Quarterback kann einen Ball werfen. Moritz hat unfassbar viele Touchdowns gefangen. Ich glaube, die können das kompensieren, dass Jermaine nicht spielt. Und die werden da gewinnen. Vielleicht ein bisschen knapper, als es mit Jermaine gewesen wäre. Aber das würde ich jetzt schon mal auf dem Papier so sehen. Bedburg gegen Heidelberg finde ich extrem spannend. Du hast eine unkonventionelle Offense aus Bedburg gegen eine starke Defense aus Heidelberg. Dagegen hast du eine Heidelberger Offense, die an dem Spieltag, wo ich sie gesehen habe, das war nur ein Spieltag, sehr, sehr sich schwer getan hat. Sowohl gegen die Regensburger als auch gegen uns dann in der zweiten Hälfte. Gegen aber eine Defense aus Bedburg, die, wie ihr sagt, etwas starr ist. Eine sehr eigene Variante hat zu spielen. Das heißt, du hast quasi. Nee, Stärke gegen Schwäche immer auf beiden Seiten. Ne? Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Ich würde jetzt an der Stelle auf Heidelberg tippen, weil ich glaube, dass am Ende so ein bisschen die Athletik und die Physis, die die Spieler mitbringen, sich durchsetzt.
Ich glaube tatsächlich, ich würde es gar nicht auf Stärke und Physis geben, weil die Bedburger haben große Spieler, haben auch schnelle Spieler, sondern eher dann auf die Erfahrung, ein bisschen die Abgezocktheit in der Situation. Vorausgesetzt, der Quarterback von Heidelberg kann hier ja sein Spiel durchziehen. Wir haben gesagt, der war manchmal ein bisschen Hit and Miss. Nichtsdestotrotz setze ich hier auch auf Heidelberg, auch wenn es sehr knapp ist.
Okay, dann muss ich jetzt leider sagen, das ist recht langweilig, weil ich habe das auch so getippt. Es wird, glaube ich, hier auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Wir haben hier und vor allen Dingen, wenn ich habe mit den Heidelberger drüber gequatscht, über die Regular Season zum Beispiel, das Aufeinandertreffen der beiden, das ging für Heidelberg aus und zwar recht deutlich. Also die Heidelberger haben vom Spielstil her, muss man sagen, Bedburg hat gegen viele Teams sehr, sehr gut gespielt, hat viele Teams Probleme bereitet. Heidelberg vom Spielstil her war das, haben sie da wenig Probleme bereitet. Die Defense, die dann für den Quarterback schnell recht gut zu lesen ist, er hier, wie gesagt, nicht so dieses krasse, ja, irgendwie Gefahr, dass jetzt auf einmal was anders kommt. Man steht schon pre-snap so da. Diese Sachen und dann eben auch in der Offense, dass sie hier in ja, Fast Man, diese, auch diese Wrestle-Dustle-Sachen gut rausgenommen haben, ist für mich gar nicht nur wegen vieles, sondern auch vom Scheme her dann ein besseres Matchup für Heidelberg.
Ich glaube vor allem, was wir auch gesehen haben, als wir gegen sie gespielt haben, die Heidelberger Defense ist sehr gut darin, gegen Double QB, gegen solche Wrestle-Dustle-Plays zu verteidigen, ja. Sind sehr diszipliniert und gut abgestimmt. Da passiert es eigentlich nie, dass mal zwei Blitze dann auf einen gehen und einer komplett frei ist. Und ich glaube, davon hat Bedburg aber dann doch oft gelebt, dass die Defenses eben nicht auf die abgestimmt waren und durch solche Fuck-Ups dann jemand downfield ganz offen war oder ein Run, ein Double QB viel zu viel Zeit hatte und viel zu viel Platz. Das passiert gegen Heidelberg nicht. Heidelberg musst du durch präzise Würfe, wo deine Receiver vielleicht ein, zwei Yards Leverage, aber nicht mehr haben, knacken und nicht durch riesen Fuck-Ups. Und deswegen glaube ich, das meinten die Heidelberger auch zu mir, als ich mit ihnen geredet habe, deswegen fiel ihnen Bedburg nicht schwer und sie waren überrascht, dass die ganzen anderen Top-Teams gegen Bedburg verloren haben. Und ich glaube, mit der Confidence werden die da reingehen und mit der Sicherheit werden sie gegen sie spielen. Deswegen glaube ich, macht Heidelberg das.
Ja, ich würde jetzt noch einwerfen,
ja, bitte.
Was tatsächlich, nicht einwerfen ist, also auch kein Widerspruch, es bestätigt das eigentlich nur und eine Ergänzung. Du hast eben auch diese etwas unkonventionelle Offense von Bedburg, über die wir gesprochen haben, die viele Teams halt dann zum ersten Mal auch gesehen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese vier Siege, diese drei Siege gegen die Top-Teams, die Bedburg hatte, ne, sie haben ja quasi die ersten drei der Tabelle alle geschlagen, so vielleicht nicht mehr replizierbar sind, weil du natürlich jetzt weißt, was kommt, du das Team kennst, dich auch darauf vorbereitet hast und die Plays dich nicht mehr ganz so stark überraschen, wie es vielleicht an einem der früheren Spieltage war und dementsprechend auch diese Firepower der Offense nicht ganz so durchkommt. Also das wäre eine klassische Entwicklung, die man durchaus immer mal sehen kann bei so unkonventionellen Dingen. Deswegen bleiben wir, glaube ich, alle dabei, dass Bedburg hier sich gut schlagen wird, aber denke ich dann den dritten Platz in der Gruppe belegt.
Ja, stimme ich euch zu. Da ist auf jeden Fall der Überraschungseffekt von der Bedburg Offense nicht mehr ganz so da. Apropos Überraschungen, ich würde sagen, wir schauen auf Gruppe B, auf Gruppe 2. Da gibt es vielleicht zum einen eine kleine Überraschung, dass Darmstadt hier überhaupt drinsteht, weil viele, glaube ich, lange noch mit Münster hier in diesem Spot gerechnet hatten. Jetzt hat Darmstadt sich da noch verdient reingespielt über die letzten Tage. Wir haben hier Seeds 2, 3 und 6 in der Gruppe. Das sind dann auch der Reihenfolge nach die Münchspatzen 2, also wir.
Die Reihenfolge, ist wurscht, aber die Reihenfolge wäre Regensburg.
Sorry. Regensburg, wir und Darmstadt.
Genau.
Wollte ich extra in der Reihenfolge sagen, hab's nicht geschafft. Genau, das ist dann Regensburg, Munich Spatzen 2 und Darmstadt. Lass uns auch hier auf die Gruppe schauen. Wie haben die Teams vielleicht auch in der Regular Season gegeneinander gespielt und wie sind auch hier die zeitlichen Abfolgen der Matches?
Ich muss sagen, gleich mal, weil ihr gesagt habt, die Überraschung mit Darmstadt. Ich finde, ich war auch sehr, sehr überrascht, dass das am Ende noch geklappt hat. Und muss sagen, dass auch jetzt aus Sicht von uns, ich nicht ganz weiß, was ich davon halten soll, dass Darmstadt drin ist. Weil das ist ein Team, wo ich jetzt so sagen würde, das kann von extrem unangenehm bis absolut unterirdisch schlecht für ein Final Six alles sein. Bei Bedburg, bei Heidelberg weißt du ungefähr, was du bekommst. Bei Darmstadt kann sich ein Spiel so entwickeln, wie wir es in der Saison hatten, wo du irgendwie zur Halbzeit das Spiel schon durch hattest. Es kann aber auch sein, dass die auf höchstem Level performen und dann mit dem Besten mithalten. Und das kann diese Gruppe extrem spannend machen.
Ja.
Das wollte ich mal vorweg zu Darmstadt sagen, weil ich glaube, die Takes zu uns und zu Regensburg dann ein bisschen erwartbarer sind.
Ja, es ist super spannend. Ich stimme dir dazu, weil Darmstadt letztes Jahr das Final Six knapp verpasst hat. Und dieses Jahr haben sie sich hinten raus, meiner Meinung nach, und ich würde dir zustimmen, und das ist gar nicht, dass ich mich gegen Münster entscheiden würde, sondern ich finde einfach, dass Darmstadt wirklich gute Spielzeit hat und sie sich in manchen Spielen, und das knüpft an was du gerade gesagt hast, sich in manchen Spielen selber geschlagen haben und nicht der Gegner sie geschlagen hat.
Da würde ich das vielleicht quasi in einem Hot Take oder in einem Take verpacken. Münster hätte ich keinen Aufstieg zugetraut. Darmstadt traue ich es zu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die untergehen. Also da ist so dieses das, was erreichbar ist in diesem Kader sehr viel höher. Und das macht das, finde ich, super spannend. Wie die Prediction aussieht, ist dann was anderes, weil man muss es auch abrufen. Aber ich finde, das bringt eine Dynamik in diese Gruppe und auch in diesen Final Six, die, glaube ich, gerade von außen gesehen sehr spannend sein kann. Weil Darmstadt, wenn wir jetzt bei dem Team sind, für die meisten ja bekannter, sehr auf ja, ein physisches Spiel setzt, One-on-One in Offense und Defense, Beat Your Man oder Halte ihn oder so weiter, getrimmt sind. Und das eben je nach Tagesform mal sehr, sehr gut und mal sehr, sehr schlecht funktionieren kann. Aber das Spielermaterial, was sie haben, da sind viele talentierte und gute Spieler dabei.
Ja, ich
Genau.
glaube, Darmstadt, ich sehe es auch so wie ihr. Ich glaube, die Gruppe ist nochmal unberechenbarer, wahrscheinlich, wer weiterkommt. Ich würde trotzdem jetzt hier mal drauf eingehen, dass Regensburg wahrscheinlich die konstanteste Saison gespielt hat und auch das konstanteste Team ist mit dem höchsten, wie sagt man, höchsten Ceiling, höchsten Floor. Also, die werden, auch
Du
wenn
meinst
sie
den höchsten Floor,
ja,
oder?
genau,
Also
das höchste,
quasi
höchste
das
Ceiling.
Minimum, was sie erreichen.
Ja. Ja, genau, das Minimum, was sie erreichen, ist einfach höher als bei den anderen Teams. Bei allen anderen Teams kann man eventuell ja mit schlechter Tagesform oder ein paar Ungenauigkeiten da auch ein bisschen abrutschen. Bei Regensburg sehe ich das nicht. Dafür sind sie einfach zu konsistent. Vor allem, wenn alle relevanten Spieler fit sind, und das war zumindest unsere Info. Einer unserer Spieler ist ja mit einem Paar befreundet. Wir haben da ein paar Insights. Es sollten alle da sein, zumindest der Starting-Aufstellung. Wir hatten es schon angesprochen, Robins Arm war ein bisschen angeschlagen bei ihrem Heimspieltag, der sollte aber auch wieder auskuriert sein, also da sehe ich keine Probleme. Und dann ist Regensburg da einfach wirklich das sicherste Team. Nichtsdestotrotz stimme ich euch zu, ich glaube, wir können Regensburg schlagen, auch wenn wir im ersten Spieltag da doch ein bisschen auf den Deckel bekommen haben. Und auch Darmstadt kann Regensburg überraschen. Ich würde trotzdem sagen, meine Prediction jetzt mal in die Gruppe reingeschmissen, ich sehe, ich bin jetzt mal leicht pessimistisch, sage Regensburg auf 1, wir auf 2, Darmstadt auf 3. Das heißt, auch hier kann es sein, dass das letzte Spiel in der Gruppe, München Spatzen 2 gegen Darmstadt, wieder das Duell ums Halbfinale ist. Wie auch in einer anderen Gruppe, wir das Duell Heidelberg gegen Bedburg prediktet haben als das Duell ums Halbfinale.
Ja, ist
Ja.
super spannend. Wir haben viel über die anderen Teams gesprochen. Jetzt haben wir hier natürlich den guten oder schlechten Case, dass wir alle drei da auch am Samstag spielen werden und unser Bestes auf dem Feld geben werden. Und ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Hot Take zu auch unserer Sohn. Wir hatten dieses Jahr öfter den Fall, dass entweder Offense oder Defense sehr, sehr gut geklickt hat und dass die andere Seite des Balles dann so gut gespielt hat, dass es für den Sieg gereicht hat. Letztes Jahr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hatten wir so manche Tage, wenn die Offense mal nicht geklickt hat, dann war die Defense solide, aber auch nicht so gut, dass es dann für den Sieg gereicht hat. Dieses Jahr sind wir dann am Ende mit 3 Niederlagen, glaube ich, da haben uns da noch gut so ein bisschen rausgewunden, ist vielleicht auch falsch, aber dann hier ein knapper Sieg am letzten Tag zum Beispiel gegen Heidelberg und solche Sachen. Und die Frage ist, glaube ich, bei uns auch, können wir am Final Six so in diesen Spielen abrufen, dass vielleicht beide auf einem sehr, sehr soliden Niveau klicken, gar nicht eine Seite des Balles unendlich stark ist und die andere ein bisschen abfällt, sondern beide eine ganz grundsolide Leistung spielen. Weil ich glaube, das hat uns vielleicht sogar noch ein bisschen gefehlt in der Saison.
Du sagst im Prinzip etwas, was auch ein bisschen mein Take eben gewesen wäre zu Regensburg und warum das, was Josh gesagt hat mit dem höchsten Floor, da so ein bisschen das große Plus ist. Das kann auch unser Plus sein. Du hast eigentlich genug Spieler, die lange dabei sind, die talentiert sind, die einen auch grundsätzlich hohen Floor hätten, wenn sie es denn abrufen. Und das war das, was ich zu Regensburg noch sagen wollte. Sie sind für mich nicht das flashy Team. Wie ein Victoria Berlin, wie in der DFFL ein Waldorf, die da rauskommen, drei tiefe Bälle ballern und 18-0 führen. Die spielen systematisch sehr gut, die spielen clever, die verteilen den Ball, die halten die Bälle fest, die haben genug Receiver auf verschiedenen Positionen, um da auch flexibel spielen zu können. Das bringt ihn in den Floor. Das sehe ich bei uns auch, um dem wieder den Bogen zurückzusehen, zu schlagen, in Offense und Defense. Wir haben vielleicht nicht den absoluten Superstar im Team, wie jetzt ein Moritz Kulenovic, der in der Nationalmannschaft spielt, der die Saison abgerissen hat. Aber wir haben viele gleichmäßig gute Spieler, die performen können. Das heißt, wir können erstens Ausfälle kompensieren und zweitens sind wir unausrechenbar. Wenn wir das abrufen, finde ich, ist es wie bei Regensburg auch etwas, was einen durch dieses Turnier tragen kann. Und dann ist nach oben hin echt viel möglich. Und dann wird es schwer, gegen uns auch zu gewinnen.
Gut,
Ja.
dann haben wir, glaube ich, über alle drei Teams ein bisschen gesprochen. Ihr habt eure Predictions schon mal rausgehauen. Bei euch beiden habe ich so ein bisschen rausgehört. Regensburg gewinnt die beiden ersten Spiele. Olli, stimme ich dir dazu? Bei Josh habe ich es auf jeden Fall rausgehört.
Ist natürlich
Also,
immer schwer, sich selber
Olli
zu
hat gerade,
hören.
das habt ihr nicht gehört, aber er hat gerade so eine schwierige Geste gemacht. Ich habe es nämlich auch so. Ich bin jetzt einfach mal hier confident im Podcast und habe auch gesagt, Regensburg könnte auch im ersten Spiel, keine Ahnung, vielleicht sind sie ein bisschen müde, nicht ganz da, obwohl das eigentlich nie Regensburgs Schwäche war. Ich sage jetzt einfach mal, um hier mal einen anderen Call reinzubringen, als nur die Regular-Season-Plätze quasi runterzubeten, auch wenn das eine legitime, ja, wenn man sich die Saison angeschaut hat, eine legitime Prediction-Methode wäre. Ich sage, wir gewinnen das erste Spiel. Dann gewinnt Regensburg gegen Darmstadt und dann ist, ja, dann bei uns gegen Darmstadt als letztes Spiel alles möglich, eventuell sogar ein Three-Way-Tie.
Tatsächlich sagst du, deswegen war meine Reaktion so. Ich sehe das halt auch super eng und halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir das Spiel gegen Regensburg gewinnen. Ich bin mir relativ sicher, dass Regensburg Darmstadt schlägt. Ich glaube, das ist einfach etwas, die ziehen es durch gegen Darmstadt. Und dann hast du dieses Spiel in der Situation, wart ihr letztes Jahr auch. Du hast eigentlich eine super Ausgangssituation. Du hast das erste Spiel gewonnen, du brauchst den Sieg, bist als Gruppensieger durch, hast vielleicht das erste Spiel auch überraschend gewonnen. Und dann spielst du gegen ein Team, was extrem emotional ist, was ein Spiel extrem aufheizen kann, positiv wie negativ. Und dann kann das extrem eklig werden. Ja, dementsprechend ist für mich Regensburg auf jeden Fall sicher im Halbfinale. Ich glaube, durch den Sieg gegen Darmstadt und im Ganzen werden die das machen als Erster oder Zweiter. Und dahinter tippe ich jetzt mal darauf, dass wir das schaffen. Die Reihenfolge bin ich mir noch nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass am Ende trotz viel hin und her und Möglichkeiten sich die zwei Teams, die auch in der Tabelle höher sind, auch durchsetzen.
Genau, und da können wir auch schon mal ganz kurz über den Elefanten im Raum bei diesem Final Six sprechen, der so ein bisschen wir sind. Denn die Spiele finden zwar gleichzeitig statt, die beiden letzten Gruppenspiele, dennoch aber ist es natürlich schon wenig so, dass die Teams dann theoretisch, wenn wir ins Halbfinale kommen sollten, dann schon ihren Aufstieg so ein wenig sicher, also nicht nur ein wenig, sie haben ihren Aufstieg dann sicher, wenn wir ins Halbfinale kommen. Das ist dann, ja, glaube ich, eine recht spannende Situation. Wir haben in der Saison auch einmal so ein bisschen Fehlinformationen verbreitet, dass wir dann eventuell Mülheim hier vor dem Aufstieg retten könnten. Das ist auch dieses Jahr wieder nicht der Fall. Deswegen, ja, sind dann quasi alle die ersten drei ohne uns und dann, wenn wir dann Vierter werden, dann ist es genau so aufs Gleiche raus. Dann ist man quasi mit dem Halbfinaleinzug aufgestiegen. Ja, ist, glaube ich, eine spannende Situation. Wie denkt ihr darüber? Wie werden vielleicht auch die Teams aus der anderen Gruppe uns anfeuern. So Berlin oder.
Tatsächlich, also ob sie uns anfeuern würden, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber sie hoffen sicherlich, also die Gruppe A hofft sicherlich darauf, dass wir weiterkommen. Da gehe ich stark von aus. Wie gesagt, anfeuern, da würde ich jetzt nicht so weit gehen. Da bist du dann doch schon irgendwie in deinem eigenen Rhythmus.
Ja.
Da vielleicht dann irgendwie so, wenn es jetzt wirklich aufs letzte Play ankommt. So, du stehst vor der Endzone, Vierter und was auch immer. Wenn wir scoren, sind wir durch. Dann werden die sicherlich an der Seite stehen und uns die Daumen drücken. Das wirst du merken. Das hat man ja beim Final Eight auch gesehen, dass letztes Jahr dann die Kelkheim an der Seitenlinie standen und geguckt haben, was die Mainzer machen und so weiter. Ich würde aber einen anderen Aspekt reinbringen, der möglicherweise ein mentaler Vorteil für uns sein kann. Für uns ist der Halbfinaleinzug natürlich ein Ziel und ist etwas, was ein Erfolg wäre, aber von dem können wir uns nichts kaufen. Wenn ein Team, was jetzt vielleicht nicht mit dem ganz, ganz klaren Ziel reingeht, als Favorit diesen Titel zu holen, sondern aufzusteigen, weiß, sie sind aufgestiegen und dann direkt in ein Halbfinale geht, kann es ein Vorteil sein für uns, dass bei denen ein bisschen die Spannung abfällt? Oder ist es doch andersrum ein Nachteil, dass wir gegen befreit aufgespielte Teams spielen, weil der Druck weg ist?
Ah, ja, stimmt. Auch definitiv ein spannender Aspekt. Vor allen Dingen ist es ja dann tatsächlich so, dass man ja dann zwischen nach diesem 12:20 Uhr Slot dann theoretisch ja schon feiern könnte. Wie gesagt, rein hypothetisch, wir gehen hier nicht zu 100% davon aus, dass wir hier sicher drin sind. Dafür ist, dafür kann viel zu viel passieren im Flag Football, wie man gestern Abend auch im American Football gesehen hat, bei den Patriots gegen Seattle. Aber
kein Spoiler?
Habe ich nicht.
Also nicht für uns. Nee, nicht für uns. Wirklich, dass Leute, das wäre so der Worst Case gemalt. Weißt du, du schautest dich ab, bist großer Patriots- oder Seahawks-Fan, denkst dir so, heute Abend gucke ich mir das Spiel an, geil. Ah, guck mal hier, DFL 2 Preview, must an, zack, Spoiler.
Ja.
Also kein Spoiler.
Das ist ja wild. Kein Spoiler, aber es kann im Football ganz, ganz viel passieren. Aber wenn es so ist, dann feiern die Teams schon so ein wenig und spielen dann direkt im Anschluss das Halbfinale. Das ist auch übrigens ein Grund, warum die Spielreihenfolge so gemacht wurde, dass der Seed 1 und 2 quasi der Regular Season den Vorteil haben, vom Halbfinale eine Spielpause zu haben. Es muss kein Vorteil sein und ich finde auch grundsätzlich, dass es komplett richtig ist, weil man so eben das vermeintliche Spiel um Aufstieg oder nicht Aufstieg, beziehungsweise um Weiterkommen oder nicht Weiterkommen, wenn wir das verlieren sollten, dann quasi als letztes in der Gruppe setzt, was vom Seeding her definitiv Sinn macht.
In der Hinsicht bin ich komplett bei dir, zu sagen, das ist der richtige Slot für diese Spiele. Mit dieser Bye-Week oder mit diesem System, dass der Top-Seed ein Spiel Pause hat, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein Vorteil ist. Die Teams sind relativ groß, die Spiele dann oder die Belastungszeit ja dann doch relativ kurz. Und für die noch die alten Finaltage kennen, der DFFL, da waren das ja mehr Teams und eben kein Final Eight, sondern es gab eine Wildcard-Round. Das heißt, die Top-Platzierten in den Gruppen, aus der Gruppenphase, sind automatisch im Halbfinale gewesen. Es waren drei Gruppen und die besten zwei waren im Halbfinale und die anderen haben noch eine Zwischenrunde gespielt. Und in den ersten Jahren war es fast immer so, dass das Team, was die Wildcard-Runde hatte, das Halbfinale dann gewonnen hat.
Okay.
Weil sie in einem Rhythmus waren, weil sie schon mal das Spiel auf diesem Level gespielt haben und die anderen so ein bisschen runtergezogen waren. Und das kam ganz, ganz oft vor, dass es jeweils andersrum war. Waldorf würde ich mal ein bisschen ausklammern zu der Zeit, die haben dann halt gewonnen. Aber dass jeweils auf der anderen Seite das Team gewonnen hat, was die Wildcard gespielt hat. Also deswegen, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Muss man sehen.
Sehr gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch wirklich zur heißen Phase. Ihr habt unsere Gruppenphase schon prediktet. Wir wollen es aber natürlich auch noch von jedem Einzelnen noch einmal zu Ende, einmal durchdekliniert hören. Wie dann die Halbfinale bei euch, dann sehen sie vielleicht ein bisschen anders aus als bei mir. Ich habe jetzt dann quasi einfach mal für meine Prediction uns auf die 1 in der Gruppe, Regensburg auf die 2. Dann lasst uns in die Halbfinals und vielleicht auch in das Spiel um Platz 5, auch wenn das, glaube ich, dann für die Teams recht egal ist. Wir haben das letztes Jahr gegen Regensburg gespielt. Ich glaube, da haben wir uns beide dazu agreed, dass das jetzt nicht mehr das wichtigste Spiel der Saison sein wird. Wie schaut es da bei euch aus? Wie sind da bei euch dann wieder, sind wieder andere Matchups? Man hat vielleicht die Gegner an dem Tag einmal ganz kurz gesehen. Ist es vielleicht auch die Teams, auf die man sich nicht ganz so viel vorbereitet hat, wie auf seine Gruppenteams? Wie seht ihr das?
Also ich würde, glaube ich, das Spiel um Platz 5 kurz abhaken. Ich sage, wenn Bedburg und Darmstadt ausscheiden, gewinnt Bedburg Spiel um Platz 5, weil Darmstadt keinen Bock mehr hat. Das ist mal so ganz böse gesagt. Ich glaube, die sind dann draus. Da gibt es vielleicht der eine oder andere Spieler, der sagt, ach, Spiel um Platz 5 spiele ich nicht mehr, was soll das denn? Und da würde ich jetzt sagen, geht das Ding an Bedburg. Die Halbfinals wären dann, glaube ich, bei mir Berlin gegen uns, Regensburg gegen Heidelberg. Jetzt mal so vom Gefühl her, auch wenn es andersrum sein kann. Aber da dürft ihr jetzt gerne weitermachen. Ich wollte nur das kurz zu Spielplatz 5 sagen.
Ja, Halbfinals hätte ich natürlich die gleichen jetzt von der Prediction her. Ich glaube, Regensburg wird das auf jeden Fall gegen Heidelberg machen. Wir haben es in Regensburg gesehen. Da war Heidelberg, ich glaube, eigentlich in der besten Aufstellung. Regensburg nicht.
Ja.
Und trotzdem haben sie, in dem Sinne muss man fast zerstört sagen. Es war, glaube ich, ein 27-0. Wir gegen Berlin. Das könnte wirklich ein sehr, sehr spannendes Duell sein. Es war ja in Berlin schon sehr spannend und da war Jermaine dabei. Da würde ich nicht ausschließen, dass uns hier die Überraschung gelingt.
Vor allen
und
Dingen
dass
auch,
wir Berlin im Halbfinale schlagen können.
Wollte ja auch vor dem Hintergrund, dass Berlin ja dann schon aufgestiegen ist. Und somit ihr Saisonziel so ein wenig erreicht haben.
Ja, ich glaube, die werden natürlich trotzdem sagen, dass sie den Titel wollen.
Definitiv.
Da bin ich mir auch sicher.
Man muss auch sagen, deswegen, es ist ein Zweitligatitel Meister. Also es ist ein Meistertitel am Ende des Tages, muss man ganz klar sagen.
Auf der Homepage steht Deutscher Meister.
Genau, es ist auch eine offizielle zweite Bundesliga, glaube ich. Oh, da bin ich mir gar nicht so nur. Das könnte jetzt
Ja,
viel
wobei,
Information
jetzt
sein.
wenn du, es ist eine offizielle zweite Liga. Ich weiß nicht, ob es sogar eine Bundesliga ist. Stimmt. Aber es ist so, dass in dieser Liga tatsächlich einen Titel zu vergeben wird. Du bekommst den Titel Deutscher Meister DFL 2. Der zweite der Bundesliga, der Fußball-Bundesliga, der, wenn du die gewinnst, dann kriegst du ja nicht den Titel Deutscher Meister. Dann bist du
Da
halt
kriegst du den
Erster und
inoffiziellen
aufgestiegen.
Zweitligameister. Gibt's
Ja,
schon
aber
auch,
das ist eben
aber.
nicht inoffiziell, sondern das ist offizieller Titel. Auf der Homepage steht, die Düsseldorf Firecats sind Deutscher Meister 2025 in der DFL 2. Also es ist wirklich ein Titel, um
Okay.
den es sich auch dann zu kämpfen lohnt.
Definitiv. Ich glaube schon, dass da auch alle Teams noch Gas geben werden. Das ist, glaube ich, außer Frage.
Genau, es ist eben nicht mehr ein Relegationsturnier, wo man sagt, na gut, jetzt spielen wir noch unsere Plätze aus, fertig ist.
Ja.
Ja, also kurz, um meinen Take hier zu vervollständigen. Ich sage, Lasse, du hast gesagt, wir schaffen das Upset gegen Regensburg in der Gruppe. Ich sage, wir schaffen das Upset gegen Berlin im Halbfinale. Und dann gibt es ein bayerisches Finale, was letztes Jahr das Spielplatz 5 war, dieses Jahr dann im Finale Regensburg-München. Wäre auf
Okay.
jeden Fall ein sehr, sehr cooles Szenario, würde ich nehmen. Auf jeden Fall, ja, tatsächlich, glaube ich, ist aber gerade da bei den, sagen wir mal, ein bisschen Top 4, Top 3, sehr, sehr viel möglich. Und ich würde sagen, es ist noch mehr als beim Final Eight so, dass es ums Fehler minimieren geht, als ums ja, Performance nach oben schrauben, weil dafür einfach dann, sag ich mal, die individuelle Klasse noch ein bisschen unten drunter steht oder die Erfahrung. Ja, also nicht, dass das jetzt irgendwie der Wahnsinns-Take wäre, aber ich glaube, das Team, was die wenigsten Fehler an diesem Wochenende macht, wird den Titel holen.
Ich glaube auch, auf dem Niveau ist dann, also DFL 2 ist auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das hat dieses Jahr wirklich das nochmal gezeigt. Da war wirklich richtig viel guter Flag Football dabei, den man richtig gut anschauen kann. Auch als man gesehen hatte, ja, wie die Zweitligateams in der ersten Liga performen. Aber dass da, glaube ich, so ein bisschen die Fehlerminimierung im Vordergrund stehen sollte, anstatt auf einmal fancy Sachen und krass werden zu machen. Weil wenn alle hier ihren Floor, wie gesagt, gut spielen an diesem Tag, dann wird das hier in allen Spielen eine richtig knappe Kiste. Und dann wird das auch vielleicht auf ein, zwei persönliche Entscheidungen, ein, zwei Plays dann vielleicht auch wirklich ankommen und vielleicht auch auf die letzten Sekunden. Ich vervollständige noch ganz kurz, weil ich ja Regensburg auf der 2 hatte bei mir in der Gruppe. Regensburg gegen Berlin ist ein Spiel, was bei euch dann ja quasi gar nicht vorkommt. Was bei mir drin ist, was ein sehr spannendes Matchup ist, weil Regensburg gerade ganz tief, was Berlins Haupt Spielweise war, mit LP da wirklich jemanden drin haben, der das sehr, sehr gut wegverteidigen kann. Hier muss Berlin, glaube ich, ein bisschen an ihrem Spielstil ändern und versuchen, irgendwie so Intermediate auf 15 Yards tief irgendwie versuchen, die Receiver zu hitten. Deswegen, das wird dann, glaube ich, spannend. Ich habe da jetzt mal Berlin trotzdem vorne gesetzt. Es kann aber genauso sein. Und deswegen habe ich dann quasi beim anderen Halbfinale wir gegen Heidelberg spielen und das nicht mit einem Punkt gewinnen, sondern mit zwei Punkten verlieren. Im Gegensatz zur Regular Season habe ich uns quasi Regensburg gegen München im Spiel um Platz 3 und Heidelberg gegen Berlin im Spiel um Platz 1, was dann Berlin gewinnen würde. Wo sich dann Heidelberg so ein wenig durchwurschteln wäre falsch, aber so ein bisschen den Aachen verletzt mehr machen würde.
Das wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich voll an den Ablauf von Aachen, dass du ein Team hast, was definitiv Potenzial hat. Die Aachen haben ja auch bewiesen, dass sie in der ersten Liga bleiben können und waren aber doch auf keinen Zettel irgendwie drauf letztes Jahr und haben es dann ins Finale geschafft. Wäre so ein bisschen Aachen-Geschichte Teil 2. Ja, doch.
Genau. Ich wollte auch
Wäre
einfach mal
schon.
was anderes machen, bin ich ganz ehrlich. Man könnte auch in vielen Sachen, glaube ich, mit anderen Tipps gehen. Ganz
Das,
und
was einmal gesagt hat, der klare, also der wahrscheinlich bei den Wettquoten klarste Verlauf wäre, weil wir die alle drei nicht haben als Variante,
ja.
ist, dass am Ende Berlin und Regensburg um den Titel
Ja,
spielen. Das ist
definitiv.
das.
Glaube ich
Beide
auch.
kommen als Erster weiter, beide gewinnen die Halbfinale, spielen am Ende um den Titel, waren die beiden besten Teams der Saison. Und da komme ich zu einer Frage, die ich jetzt mal an euch noch weitergeben würde, ob wir die jetzt besprechen wollen oder dann einfach auf die Review schieben. Mit Blick auf nächstes Jahr. Du hast mit Regensburg und Berlin zwei Teams, die dieses Jahr dominiert haben, die dieses Jahr ja, die besten Chancen haben aufzusteigen, wo ich sagen würde, die gehören auch durchaus in die erste Liga. Die können da mithalten. Die haben definitiv das Potenzial, auch nicht abzusteigen und würden der ersten Liga definitiv gut tun. um einfach noch mehr Breite zu haben. Seht ihr das auch so? Oder würdet ihr mir da widersprechen? Jetzt nur mal die zwei Teams gesehen. Ich meine, wir dürfen nicht aufsteigen. Das heißt, da kannst du uns mal aus der Kategorie rausnehmen. Und seht ihr den dritten Kandidaten auch kompetitiv? Wie gesagt, wir können es gerne auf die Review verschieben, aber ich fand, es hat jetzt gerade gepasst zu deinem Take. Ja.
Also ich glaube, ich meine, wir schauen uns jetzt drei Teams an, Darmstadt, Bedburg und Heidelberg, die die dritten Kandidaten sind. Und da würde ich sagen, Heidelberg hat, glaube ich, eine Basis, die haben ein zweites Team, die haben ein Tackle-Team. Ich glaube, die können gerade mit dem Anreiz, dann erste Liga zu spielen, auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Da ist sehr viel Flag-Football-Know-how da. Da fehlt es vielleicht noch an ein paar einzelnen Stellen, aber das ist machbar. Bei Darmstadt sehe ich das nicht so ganz. Die haben auch ein zweites Team, aber haben generell schon in ihrem ersten Kader eine nicht so tiefe Leistungsdichte. Ich glaube, sobald da ein paar Leistungsträger ausfallen, wird das Niveau eben schlechter. Deswegen würde ich das bei Darmstadt ein bisschen in Frage stellen und bei Bedburg auch. Also ich glaube, Heidelberg ist das Team, was am ehesten noch wie Aachen dann auch mithalten kann, auch wenn ich glaube, da mich aus dem Fenster zu lehnen, aber das dritte Team, was aussteigt, wird nächstes Jahr wieder absteigen. Das würde ich dann schon so predigen.
Ja, spannend. Ich finde auch einen Satz noch zu der Frage, auch zu Berlin kann man das, glaube ich, sagen. Auch Berlin muss, glaube ich, ihre Kadertiefe verbessern, muss schauen, dass sie keine Abgänge zu verzeichnen haben und dass sie ihr, und das ist ein cooles Mindset, was sie da haben. Es war sehr, sehr chill alles dort, dass sie da noch ein, glaube ich, professionell reinkommen, noch, um dann in der ersten Liga wirklich auch Fuß zu fassen. Denn die erste Liga, und Olli hat es vorhin gesagt, ist gerade in den ganz obersten, aber auch im Mittelfeld dann von dem Floor nochmal höher als die zweite Liga, definitiv.
Genau.
Kommen wir ganz zurück zum Final Six. Es wird eine super tolle Sache. Ich hoffe, dass nicht nur Feld 1 gestreamt wird, weil dann wird einfach die ganzen Gruppenspiele von der einen Gruppe gestreamt und die andere Gruppe kommt quasi erst dann im Halbfinale. Ich hoffe, dass sie da vielleicht von den Feldern her nochmal ein bisschen was umswitchen, dass da vielleicht alle Teams mal im Stream gezeigt werden. Ansonsten glaube ich, wird das eine richtig, richtig coole Sache vor Ort. Wir haben dieses Jahr nur 6 Teams vor Ort, da die Relegation eine Woche später in Kassel stattfindet. Bedeutet also, es wird nicht ganz so groß. Ich hoffe trotzdem, dass viele Leute vielleicht bei den Teams mitfahren. Und dann glaube ich, wäre mein Schlusssatz dazu zu sagen, ist, dass viele Teams, die jetzt da mitspielen, seit Mai oder vielleicht auch schon seit Februar darauf trainieren, jetzt diesen Tag zu spielen, da ihre Leistung abzurufen. Und ich hoffe und ich wünsche es allen Teams, dass sie ihre Leistung dann auch abrufen können.
Absolut. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein richtig cooles Ding wird am Wochenende. Würde auch nochmal Werbung machen für alle, die in der Nähe wohnen. Ich meine, es ist ja jetzt gerade für uns Bayern und Baden-Württemberger, wobei da, glaube ich, jetzt kein Team dabei ist, auch sehr, sehr gut zu erreichen, dass es sich lohnt, dazu zu schauen im Stream oder dann eben auch vor Ort. Ich persönlich freue mich auch riesig. Ich meine, es ist ja jetzt, so habe ich zumindest im Kommentatoren-Abfrage auch geschrieben, das erste wirklich ernsthafte Turnier seit, keine Ahnung, 1,5 Jahren oder so. Da freue ich mich auch sehr drauf und wird, glaube ich, eine coole Sache.
Absolut. Ich finde es natürlich auch super, dass Neu-Ulm das hier austrägt. Es war jetzt die letzten Jahre auch so. Letztes Jahr, klar, Düsseldorf als Austragen zu Ort war, die wollten Meister werden, die hatten eine gute Anlage. Neu-Ulm ist jetzt hier nicht dabei, aber trägt es aus und ich hoffe, dass sie dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Motivation haben, ein richtig geiles Turnier auf die Beine zu stellen. Und sportlich ist das jetzt der Saisonhöhepunkt. Deswegen seid dabei, wenn ihr nicht dabei sein könnt, am Stream. Und wenn ihr nicht am Stream sein könnt, am Live-Ticker. Es gibt viele Möglichkeiten, das Final Six zu verfolgen, mitzufiebern. Und ja, den letzten großen Saisonhöhepunkt im nationalen Flag Football hier mitzunehmen. Und ich freue mich mega drauf, wie du gesagt hast, wie ihr gesagt habt, wir bereiten uns da schon lange vor. Klar, man muss sich erst qualifizieren, aber gerade für uns war das natürlich das eindeutige Saisonziel und dann auch zum Glück dieses Jahr schon recht klar, dass wir dabei sein können. Deswegen hier möchte ich mit einer persönlichen Note enden. Für alle Teams wird es geil, für uns glaube ich persönlich natürlich auch. Wir haben was gut zu machen aus dem letzten Jahr. Lass uns das anpacken und dann freue ich mich mega auf die Spiele am Samstag.
Und dann natürlich auf die Review, die nächste Woche auf euch warten wird. Wir werden da ja, persönliche Erfahrungen, Eindrücke und so mitbringen und euch natürlich berichten, wie es war, wobei wir euch dann natürlich nichts Neues erzählen, weil ihr alle zugeschaut habt.
Macht's gut, schaut viel Spaß beim Final Six Schauen am Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.